Langsam rollt unser Wohnmobil auf die Kreuzung zu. Tuba City. Das soll eine Stadt sein? Ein paar verstreute Häuser, ein Supermarkt und dann eben diese Kreuzung. In jede Richtung eine Ampel. Das hier ist wohl das Zentrum von Tuba City. Ein McDonald's, gegenüber ein Taco Bell. Das ist auch so ein Mitnehm-Schnellrestaurant. An der dritten Ecke eine Tankstelle. An der vierten Ecke liegt unser heutiges Ziel. Wir parken und steigen aus. Heiß ist es hier und trocken. Leise Musik klingt aus versteckten Lautsprechern und verrät, wo wir sind. Im wilden Westen Amerikas, im Indianerland. An dieser vierten Ecke der Kreuzung steht ein Haus, das ein bisschen aussieht wie die traditionellen Häuser der Navajo. So heißt der Indianerstamm in dieser Region. Die Navajo sind nach den Cherokee der zweitgrößte Stamm in den USA. Mehr als 300.000 Menschen zählen sich dazu. Ungefähr 2,5 Millionen Indianer leben heute in den USA. Wobei, das ist nicht so ganz einfach zu zählen, weil viele von ihnen inzwischen nicht Indianer geheiratet haben. Ganz unterschiedliche Kulturen mischen sich und man weiß nicht mehr genau, wer dazugehört.
Wir nehmen euch heute mit ins Museum,
um mehr über die Navajo-Indianer zu erfahren.
Am Eingang empfängt uns Thomas. Er trägt Jeans, ein Hemd und ein Stirnband.
Ja, das ist ja Thomas Jellehöhnische. Da sind die Kinder noch, da sind die Jenny Jaschin, wo die Jenny ist, die da tut die Schnelle. Die ist ja Tony, das ist dann nach Schau, ist sie.
So klingt die Sprache der Navajo. Thomas hat sich gerade vorgestellt. Bei den Navajo dauert das ziemlich lange, denn sie sagen nicht einfach nur ihren Namen. Sie sagen dazu, aus welchen 4 Clans sie stammen. Die beiden Clans der Familie der Mutter und die beiden Clans der Familie des Vaters. Wer mit wem verwandt ist, ist wichtig für die Navajo. Denn die Familien halten zusammen. Thomas ist 34 Jahre alt, er lebt in Tuba City. Aber jetzt rein ins Museum. Xaver und Kalina machen erstmal Sprachkurs.
Schwarz heißt Lissim, Listen.
Nacht heißt Shahalehil.
Die Navajo-Sprache ist so anders als alle anderen Sprachen der Welt, dass die amerikanische Armee im Zweiten Weltkrieg Navajo als Funker eingesetzt hat. Das war besser als alle Geheimcodes. Die Nachrichten, die diese Navajo-Code-Talker, so hat man sie genannt, untereinander verschickt haben, konnte kein feindlicher Geheimdienst entschlüsseln. Denn lange wurde diese Sprache auch gar nicht aufgeschrieben. Aber dafür umso mehr erzählt. Die alten Geschichten, die Mythen, sind sehr wichtig für die Navajo. Wir müssen wissen, wo wir herkommen, um zu verstehen, wer wir sind, sagt Terence, den wir im Museum treffen. Ob ihm seine Großmutter Gute-Nacht-Geschichten erzählt hat, frage ich ihn. Nein, sagt er.
It's kind of different. It varies. Like mine was during when she was weaving.
Sie hat erzählt, wenn sie am Webstuhl saß oder wenn wir gemeinsam hierher zum Handelsposten gegangen sind zum Einkaufen, erinnert er sich. Wir haben uns einfach unterhalten. Eine dieser Geschichten ist die von der Entstehung des Lebens auf der Erde, von den 4 Welten.
Am Anfang der Zeit lag die erste, die schwarze Welt in Dunkelheit und Leere. Dort lebten verschiedene Geister. Erster Mann und erste Frau wurden geschaffen und Coyote und noch ein paar andere Wesen. Es war dunkel in dieser Welt und die Wesen stritten sich oft. Also haben sie beschlossen, durch eine Öffnung im Osten in die zweite Welt zu gehen. Die zweite Welt war hell und blau wie der Himmel. Hier gab es Gras, Büsche und Pflanzen. In dieser Welt lebten schon blaue Vögel, Berglöwen und Wölfe. Doch die Wesen hatten aus der ersten Welt die Nebel des Streits mitgebracht und so herrschte auch in der blauen Welt bald Unfrieden. Sie beschlossen, auch diese Welt zu verlassen. Sie flogen hoch, bis sie den blauen Himmel erreichten. Durch eine Öffnung im Süden gelangten sie in die dritte Welt. Die dritte Welt war gelb, schön und voller Licht. Es gab Flüsse, die von Ost nach West flossen und von Nord nach Süd. Die ersten Wesen freuten sich. Sie errichteten Lager und hatten bald viele Kinder. Eines Tages, als der Coyote den Fluss entlang ging, fand er ein Baby, das Kind des Wassermonsters. Der Kojote nahm das Baby mit und versteckte es unter seiner Decke. Als das Wassermonster entdeckte, dass sein Sohn verschwunden war, wurde es wütend. Es sandte gewaltige Regenstürme von allen Richtungen und überschwemmte die dritte Welt. Eine Heuschrecke half, ein Loch in die nächste Welt zu schnitzen, und alle krochen hindurch in die vierte Welt. Die vierte Welt war die weiße Welt. Sie war nicht so schön wie die dritte, aber sie wurde die Heimat der Navajo. Aus der ersten Welt hatten erster Mann und erste Frau Staub mitgebracht. Aus dem schufen sie die vier heiligen Berge, zwischen denen die Navajo heute noch leben.
Von vier Welten erzählt diese Schöpfungsgeschichte der Navajo. Die Zahl vier ist wichtig im traditionellen Leben der Navajo, erzählt uns Thomas. Vier Jahreszeiten, vier Tageszeiten, vier Himmelsrichtungen.
One must get up in the early dawn and greet the sunrise, the early dawn with white cornmeal.
Du musst früh aufstehen, wenn die Sonne aufgeht. Die Sonne im Osten mit weißen Maispollen begrüßen und deine Gebete sprechen. Wenn die Sonne mittags hoch im Süden steht, grüßen wir sie mit gelben Maispollen. Und wenn die Sonne abends hinter den Hügeln im Westen versinkt, dann beten wir um Vergebung. Bitten alle um Entschuldigung, denen wir an diesem Tag unwissentlich wehgetan haben. Ob wir aus Versehen ein Insekt getötet haben oder einen anderen Menschen mit Worten verletzt. Wir bitten die Sonne, all das Negative mit sich zu nehmen, wenn sie untergeht. Über die Nacht hat Thomas nichts erzählt, aber sie ist wie der Winter. Der Samen des nächsten Tages schläft schon in der Natur und in uns. Wo sollen wir als nächstes hinfahren, frage ich ihn. Fahrt zum Canyon de Chelly, empfiehlt er. Da kommt der Clan seiner Mutter her. Also gut, ist ja nur 4 Stunden weit weg. Hier ist das keine Entfernung. Endlos weit erstreckt sich die Landschaft. Karg, einsam. Wir fahren über die Hopi Mesa. Ab und zu durch ein Dorf. Gelegentlich begegnen wir einem gelben Schulbus. Und sonst ist hier vor allem endlose, windige Weite.
Das hier ist alles Indianerland.
Das Navajo-Reservat ist ein bisschen größer als die Schweiz.
Und trotzdem leben nicht besonders viele Leute hier.
Wir fahren schon eine Stunde seit dem Museum und wir haben fast kein Haus gesehen.
Die Navajo lebten nicht wie andere Stämme in Tipis. Ihre festen Häuser heißen Hogans. Und sie haben sie gern an einsamen Plätzen gebaut.
Und sie sind innen aus Holz und außen aus Lehm.
Die Hogan sind meist sechseckig oder achteckig und der Ausgang ist immer Richtung Osten, weil die Indianer eine besondere Verbindung zur Natur haben und während dem Sonnenaufgang die Sonne anbeten. Nicht die Sonne anbeten, sondern
die aufgehende Sonne begrüßen und dabei ihre Gebete sprechen. Zumindest die Navajo, die heute noch traditionell leben. Außer dieser einen Öffnung gibt es keine Fenster, nur ein Loch im Dach, damit der Rauch des Lagerfeuers abziehen kann. So bleibt es im Sommer kühl und im Winter warm im Hogan.
Heute leben die Navajo-Indianer in ganz normalen Häusern.
Aber es gibt auch die sogenannten Hogans immer noch. Heutzutage aber eher mit Beton.
Was immer noch gleich ist, ist, dass die Öffnung immer noch Richtung Osten ist. Dort, wo die Sonne aufgeht.
Fast neben jedem modernen Haus steht noch so ein traditioneller Hogan. In Chinle angekommen, wollen wir noch kurz einkaufen. Der Supermarkt hier ist eher so eine Art Großmarkt. Es gibt fast nur Großpackungen. Wir müssen lange suchen, bis wir eine Packung mit nur 10 Hamburger-Bratlingen finden. Klar, wenn man so weit verstreut wohnt, dann fährt man nicht eben mal zum Bäcker. Da macht man wohl immer Großeinkauf, damit die weite Fahrt zum Laden sich auch lohnt. An der Tankstelle, die gleichzeitig Waschsalon ist, spricht mich eine junge Frau an. Ob ich ihr eine selbstgeflochtene Kette abkaufen will? Sie braucht das Geld fürs Benzin, um nach Hause zu kommen, sagt sie. Ihren Kleidern sieht man an, dass sie schon oft gewaschen und geflickt wurden. Am Arm hat sie eine übel aussehende Wunde. Ihr Freund, der am Steuer des alten, rostigen Pickups sitzt, war bestimmt noch nie beim Zahnarzt, obwohl es echt nötig wäre. Reich ist hier niemand, das sieht man. Mir gefällt die Kette. Sie ist aus einfacher Paketschnur, aber sehr kunstvoll geflochten, mit kleinen Perlen. Wir einigen uns auf einen Preis und die beiden fahren zur Zapfsäule. Nachdenklich fahren auch wir weiter zu unserem Campingplatz. Aber dann halten wir doch noch mal an einem Aussichtspunkt und schauen tief hinab in den Canyon de Chelly, wo die roten Felsen im Licht der Abendsonne leuchten.
Dort unten leben seit Jahrhunderten Navajo-Indianer. Man kann da entweder reinreiten oder mit dem Jeep reinfahren. Man braucht aber einen einheimischen Guide. Ich bin für Jeep.
Während hier oben alles braun und trocken ist, wächst unten im Canyon frisches grünes Gras. Aber das werden wir morgen erkunden. Alle Firmen im Indianerland gehören Indianern, so auch unser Campingplatz. Aber der Besitzer ist nirgends zu sehen. An dem kleinen Häuschen, auf dem Büro steht, hängen Umschläge. Da sollen wir unsere 14 Dollar für die Übernachtung reinstecken, die Autonummer draufschreiben und dann den Umschlag in den Briefkasten werfen. Okay. Die Toilette ist ein Plumpsklo. Dusche, Fehlanzeige. Das Wasser kommt aus einem Tankwagen. Okay. Wir parken unser Wohnmobil mit dem Eingang Richtung Osten, grillen unsere Burger im letzten Sonnenlicht auf dem Lagerfeuer, lauschen dem Wind, schauen den Wolken nach und spüren ein bisschen was davon, wie das Leben hier draußen wohl sein muss. Am nächsten Morgen zieht bei Sonnenaufgang eine kleine Pferdeherde durch den Campingplatz. Ein paar Fohlen sind auch dabei. Wildpferde? Frage ich Howard, den Campingplatzbesitzer, der inzwischen aufgetaucht ist. Nein, sagt er, die gehören schon jemandem. Aber viele Leute hier können sich kein Pferdefutter leisten. Und so laufen die Pferde eben frei herum und suchen sich ihr Futter selbst. Wir haben Lust bekommen, in den Canyon de Chelly zu reiten. Ich durchforste das Internet, versuche anzurufen und eine Tour zu buchen. Aber so läuft das hier nicht. Also fahren wir hin zu der Adresse, die ich gefunden habe. Pferde sind da schon. Aber Menschen? Wir wollen gerade wieder gehen, da biegt ein Pickup auf den staubigen Parkplatz. Dennis steigt aus. Stiefel, Jeans, Hemd, wettergegerbtes Gesicht unterm Cowboyhut. Ja, er sei ein Reitguide. Er könne schon mit uns in den Canyon reiten. Aber er habe leider keinen Schlüssel zur Sattelkammer. Er zückt sein Handy und telefoniert. Heute Nachmittag? Okay. In der Zwischenzeit fahren wir zu einem alten Handelsposten, der heute noch so aussieht wie damals.
Wir sind am Hubble Trading Post, den gibt es seit 150 Jahren. Und es ist ein Tauschladen, wo früher die Indianer und weißen Siedler tauschen konnten. Jetzt schauen wir uns das mal an.
Wie ein Tante-Emma-Laden. Hier gibt es Sandwiches und Getränke für die Touristen. Aber auch Marmelade, Mehl in großen Säcken, Bohnen in Dosen und ganz normale Lebensmittel. Aber nicht nur.
Hier gibt es Gartenwerkzeug, eine Axt, Schaufeln. Hier gibt es eigentlich alles, was man so fürs Leben braucht.
Hinter dem Tresen steht Edison. Wir fragen ihn, was für eine Bedeutung die Handelsposten früher hatten.
It was a place to get supplies, it was a place to get your food, clothing.
An den Handelsposten konntest du Vorräte bekommen, erzählt er. Essen, Kleidung und du konntest Dinge eintauschen. Er zeigt uns den indianischen Silberschmuck und die gewebten Decken. Es war ein Ort zum Wohlfühlen, meint Edison.
Da hinten sieht man, was die Indianer eingetauscht haben oder sogar noch eintauschen. Zum Beispiel haben die Indianer Decken gewebt und sie dann gegen Gewehre eingetauscht.
Alt sehen sie aus, die Gewehre, die hier an der Wand hängen. Ein bisschen kommen wir uns vor, als seien wir durch die Zeit gereist. Ich bitte Edison, uns die Geschichte des Handelspostens zu erzählen. Mr. Hubble hat die Verbindungen hergestellt zwischen den Indianern und den Siedlern mit diesem Handelsposten, erzählt Edison. Und dass dieser Handelsposten auch heute noch genauso funktioniert wie vor fast 150 Jahren. Immer noch treffen sich hier indianische Künstler und ihre Kunden aus aller Welt. Hier, ergänzt er stolz, findest du echte, handgemachte Kunstwerke. Gut für beide, die Indianer und die anderen, denke ich mir. Edison weiß viel über die Geschichte seines Volkes. Vor 2 Jahren, inzwischen fast 60 Jahre alt, ist er zu einem großen Lauf aufgebrochen. 330 Meilen, mehr als 500 Kilometer in 2 Wochen. Damit hat er an die 10.000 Indianer erinnert, die 150 Jahre vorher denselben Weg gegangen sind, nicht freiwillig. Die amerikanische Armee hatte den grausamen Kit Carson angeheuert, um die Navajos zu vertreiben. Er und seine Leute haben die Hogans, die Häuser der Navajos, verbrannt, haben ihre Ziegen und Schafe getötet und ihre Felder zerstört. Wer sich nicht freiwillig ergeben hat, ist nach erbitterten Kämpfen im Canyon de Chelly gefangen genommen worden und musste losmarschieren. Weg aus dem Land zwischen den vier heiligen Bergen.
The Long Walk nannten das die Navajos, der lange Marsch.
Schon den Marsch haben viele nicht überlebt. Am Ziel in Bosque Redondo wurden die Navajos in ein Lager gesteckt.
Dort sind viele gestorben. Erst nach 5 Jahren durften die Überlebenden wieder zurückkommen.
Zurück in den Canyon de Chelly. Dennis, unser Reitguide, wartet schon auf uns. Dieses Mal mit gesattelten Pferden.
Mein Pferd heißt Happy, so wie ich gerade bin.
An vielen Stellen findet man hier im Canyon uralte Zeichnungen auf den Felsen. Und hoch oben in den Höhlen sieht man die Überreste von Häusern.
Schon seit über 5000 Jahren leben da unten Leute. Als erstes waren es die Anasazi. Genau. Und die haben in Felswohnungen gewohnt und waren Jäger und Sammler.
So I don't know what kind of people they were, because Navajo never seen these people.
Keine Ahnung, was das für Leute waren, meint Dennis. Wir Navajo haben sie ja nie getroffen. Die waren schon weg, als mein Volk kam. Also nannten wir sie Anna. Das bedeutet in unserer Sprache fremd. Und später, als die Weißen fragten, habt ihr Navajo diese Felswohnungen gebaut, da sagten wir nein. Das waren unsere Ancestors, unsere Vorfahren. Und so entstand aus Anna und Ancestors der Name Anasazi.
So the whole complete world we call them Anasazi.
Auch heute noch leben manche Navajo-Familien hier und züchten Schafe und Ziegen. Aber der Schulweg ist ziemlich lang, da man von hier nach draußen einen ganzen Tag mit dem Jeep braucht.
Dennis, unser Guide, war früher ein berühmter Rodeo-Reiter. Auf seinem Handy zeigt er uns Bilder. Morgen, erzählt er, findet ganz in der Nähe ein Rodeo statt. Naja, nicht nur ein Rodeo, ein großes indianisches Fest. Das Intertribal Ceremonial, das Treffen aller Indianerstämme. Er fährt hin, meint er. Wir natürlich auch. Hier in der Arena fangen wilde Reiter um die Wette Kälbchen mit dem Lasso ein. Noch wildere reiten bockige Bullen.
Wir sind hier auf einem Indianerfestival und wir haben ziemlich Hunger und suchen uns jetzt erstmal was zu essen. Mal schauen, ob wir was Indianisches finden.
Viele kleine Buden stehen hier. Die mit den Navajo-Burgern gehört Melissa. Ich lasse mir von ihr und ihrem Sohn Jim zeigen, aus was so ein Navajo-Burger besteht. Das Besondere, erklären die beiden mir, ist das Fried Bread, gebratenes Brot.
First, I guess that you make the fried bread. I guess you make wheat.
Jim sucht manchmal ganz schön nach den englischen Begriffen. Man merkt, dass Englisch nicht seine Muttersprache ist. Mehl, Backpulver, Salz. Daraus macht seine Mama den Teig. Und dann zeigt mir Melissa, wie sie den Teig erst klopft und dann herumwirbelt wie ein Pizzabäcker. Und der runde Fladen immer größer wird, bis er in der Pfanne brutzelt. Schaut aus wie eine Schmalznudel. Und da kommt dann der Burger, die Tomate und die Zwiebeln rein. Wir stehen am Rand eines kleinen Platzes, wo ganz verschiedene indianische Tanz- und Musikgruppen auftreten, von allen möglichen Stämmen, auch berühmte.
Wir haben gerade eben Fernando getroffen, das ist einer der berühmtesten Flötenspieler Amerikas.
Als Grundschulkind sollte Fernando einen Aufsatz über seinen Traumberuf schreiben. Er hat geschrieben, ich möchte berühmt werden, ein Star. Alle haben ihn ausgelacht. Du bist Indianer, Indianer werden keine Stars. Heute tritt er mit seiner Flöte und seiner Tanzgruppe in den größten Konzertsälen der Welt auf und ist definitiv ein Star.
Und wir wollen von ihm wissen, was für eine Bedeutung die Musik für ihn hat.
Music is important because most of the music that we sing are prayers.
Eine ganz große, meint Fernando, denn die meisten unserer Lieder sind Gebete. Gebete für ein gutes Leben, für Regen, für Gesundheit. Diese Lieder gehören zu unserem Leben. Zu Hause in unserem Dorf, da tanzen alle, auch die Kinder. Die kommen gar nicht drum rum. Das gehört einfach dazu. Inzwischen ist es Abend geworden. Wieder einmal lässt die untergehende Sonne die roten Felsen leuchten. Immer mehr Pickups biegen in den Parkplatz ein. Menschen ziehen sich hinter ihren Autos um schlüpfen in prächtige, farbenfrohe Gewänder. Heute Abend ist Powwow, Tanzwettbewerb. Ich bin gespannt, ob Fernando recht hat und auch Kinder mittanzen. Beim Schlendern über den Parkplatz treffe ich einen Jungen mit einem Perlenstirnband. Sam heißt er und er ist 9 Jahre alt.
Oh, well, I'm wearing the grass outfit and the...
Weiß ist sein Kostüm mit vielen Bändern dran, dem auffälligen bunten Stirnband und einem Brustpanzer, auch aus Perlen. Er ist ein Grastänzer, erzählt er. Früher waren Krieger Grastänzer, daran erinnert der Brustpanzer. Von Sams Stirnband hängen Perlenbänder, die seine Augen umrahmen. Das sieht ein bisschen aus wie eine Kriegsbemalung. Ein paar Meter weiter sehe ich Ivy. Sie sitzt auf einem Campingstuhl, während ihre Mama ihre Haare kämmt.
My name is Ivy at City. I am 12 years old.
Ivy tanzt den Glöckchenkleidtanz. Überall an ihrem Kleid sind kleine Glöckchen befestigt. Früher wurden die aus alten Kautabakdosen gemacht. Auch die Kleider wurden aus Stoffresten zusammengenäht. Deshalb sind sie auch heute noch so bunt und farbenfroh.
It's like a healing dance. So like I dance for healing.
Der Glöckchenkleidtanz ist ein heilender Tanz. Ivy sagt, sie tanzt, um zu heilen. In der Medizin der Navajo geht es darum, in Harmonie mit sich selbst, der Natur und anderen zu leben. Das symbolisiert dieser Tanz. Er geht im Zickzack, so wie das Leben. Die Tänzerinnen tragen einen Fächer aus Adlerfedern. Der Adler, der Vogel, der am höchsten fliegen kann, ist für viele Indianer das Tier, das ihre Gebete zum Schöpfer in den Himmel trägt. Die Tänzerinnen recken ihren Adlerfederfächer hoch in die Luft. Inzwischen ist es dunkel geworden. Die Menschen bilden einen großen Kreis mit ihren Campingstühlen. Dieser Kreis, der Tanzplatz, wird von Scheinwerfern in helles Licht getaucht. Am Rande des Kreises stehen riesige Trommeln. Jede wird abwechselnd von einer Gruppe Männer geschlagen. Und dann ziehen sie ein. Alle Tänzerinnen und Tänzer des heutigen Abends. Auch Ivy und Sam entdecke ich in der Menge. Was für ein magischer Moment. An diesem Abend steht unser Wohnmobil gleich hier, neben dem Tanzplatz. Morgen geht's für uns weiter ins Monument Valley, zu den berühmten Felsen, wo viele Cowboy- und Indianerfilme gedreht wurden. Aber heute begleitet uns der Klang der Trommeln in den Schlaf. Musik.